Halleluja. Lass uns mal das vierte Buch Mose aufschlagen. Bevor ich bete, möchte ich gerne euch vorlesen, was ich heute Morgen gelesen habe und wie der Herr zu mir gesprochen hat und mir diese Bibelverse ausgelegt hat. 4. Mose, Kapitel 13. Für die, die es nicht wissen, wir sind in einer Predigtreihe, heute mit Teil, ich habe es hier aufgeschrieben, 4, genau, danke, über die 10 Gebote. Wir haben eine Einführung gehabt, dann haben wir über das erste Gebot gesprochen, dann über das zweite Gebot und heute sprechen wir über das dritte Gebot und das ist Teil 4 dieser herrlichen Predigtreihe. Nicht, weil ich so toll predige, sondern weil das Thema so herrlich ist. Ich lese mal 4. Mose, Kapitel 13, Vers 32 und 33. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Und dann in Kapitel 14, Vers 6 bis 11. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Luther sagt, wir werden sie fressen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Als ich das gelesen habe, musste ich an unsere Predigtreihe denken. Und an dieses ganze Thema Gebote, Ordnungen des Herrn, Furcht Gottes, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und auf einmal habe ich gesehen, dass das ein Bild ist für viele, viele Christen, die ich selber kenne, die wir alle kennen und wir selber, auch für mich ist das ein Bild. Da gibt es ein herrliches Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, in dem sich der Segen Gottes nur so übergießt über uns. Und dieses Land ist das Leben in den Geboten. Dieses Land symbolisiert das Leben in den Geboten und Ordnungen Gottes. Wir hatten schon vor 2 Wochen gesagt, oder vor 3 Wochen, die Gebote Gottes sind ein Paradies, in dem wir Gott begegnen, in dem wir gesegnet werden. Klar abgegrenzt. Das Paradies im Garten Eden ist klar abgegrenzt. Und wenn wir diesen Segen, dieses Leben haben wollen, ist es wichtig, dass wir in die Gebote hineintreten, was bedeutet, sie zu halten. Aber das Volk Israel hatte Angst vor dem Land, haben gesagt, das Land frisst uns. Und in dem Land gibt es Riesen, die können wir nicht bezwingen. Komm, wir gehen zurück nach Ägypten. Und so sind leider, ist heutzutage in unserem westlichen Hemisphäre, so wie ich das überblicken kann, sind viele Geschwister unterwegs, die sagen, wir sehen den Segen in den Geboten. Wir sehen, wie herrlich das Leben ist nach den Geboten Gottes. Aber wir wollen nicht hineingehen. Wir haben Angst vor Gesetzlichkeit, wir haben Angst vor Verbindlichkeit, wir haben Angst vor der Erziehung des Herrn. Wir haben Angst vor den Riesen unseres eigenen Fleisches. Und wir sagen von vornherein, das können wir eh nicht schaffen. Wobei niemals jemand gesagt hat, dass du das schaffen musst. Und wenn doch, dann ist es ein falsches Evangelium. Sondern was sagt Josua? Wenn Gott Gefallen an uns hat, wenn er mit uns ist, Halleluja, wir werden das Land einnehmen. Bitte sieh doch die Gebote Gottes nicht als etwas an, wovor du dich fürchten musst, wo du sagst, ach, das schaffe ich doch eh nicht. Wie soll ich denn da in diesen Segen reinkommen? Wie soll ich denn so leben? Wie soll ich denn schon das erste, das zweite, jetzt kommt doch das dritte Gebot auch noch halten. Wie soll ich denn das machen? Der Herr ist mit dir. Ein größerer Josua führt dich in dieses Land rein. Und das ist Jesus. Ein größerer Josua führt dich in dieses Land hinein. Und er bewirkt in dir, das habe ich mir nicht ausgedacht, Hesekiel 36, er bewirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Und er wird machen, dass du in seinen Ordnungen lebst und seine Gerechtsbestimmungen, seine Satzungen und Bestimmungen hältst und tust. Ein größerer Josua, Halleluja. Und dafür ist diese Predigtreihe da, um diesem größeren Josua, Jesus Christus, hineinzufolgen in das Land der Verheißung, in das Land des Segens, was seine Gebote sind. Und dass wir alles von uns werfen. Das alte Ägypten aus unseren Herzen, aus unseren Köpfen. Und diese scheinbare Sicherheit der Wüste, die Verderben bringt. Oh Jesus, wir danken dir, dass du der größere Josua bist, der uns hineinführt in das verheißene Land und auch in das verheißene Land deiner Gebote. Und wir wollen nicht unser Fleisch sehen als einen Riesen. Nein, du bist mit uns. Wir sind gekreuzigt mit Christus. Im Kreuz liegt die Kraft, dieses Fleisch täglich zu töten und im Geist zu leben. Wie wunderbar ist das. Denn die, die dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und wir wollen uns auch nicht davor fürchten, irgendwie in eine Gesetzlichkeitsfalle hineinzugeraten. Wir sind uns bewusst, wie abhängig wir von dir sind. Wie sehr wir das brauchen, dass du so etwas Herrliches wie das Gebot halten in uns bewirkst. Wir folgen dir nach und du wirst mit uns sein. Du wirst mit uns sein. Und wir begeben uns in dieses Paradies der Gebote hinein, mehr und mehr und mehr. Und da haben wir Milch und Honig. Da haben wir Gemeinschaft mit dir. Halleluja. Sprich zu uns, wunderbarer Gott, jetzt in dieser Predigt und verherrliche dich, indem du das, was wir hören, in uns bewirkst. Und indem wir das nicht loslassen, sondern dass es weiter in uns wie schwanger geht, sodass da ein Kind geboren wird, eine Gerechtigkeit, dein Ebenbild in uns immer wieder neu und kräftiger und stärker und heller strahlender zur Geltung kommt. Denn das Licht der Gerechten strahlt heller und heller und heller bis zur Tageshöhe. In Jesu Namen. Amen. So, Halleluja. Lass uns mal das zweite Buch Mose aufschlagen, ein paar Seiten vorblättern, Kapitel 20. Dieses wunderbare Kapitel, in dem der Herr uns die Gebote gibt. Wir haben vom ersten Gebot schon gehört, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir haben vom zweiten Gebot gehört, du sollst dir kein Abbild machen, kein Gleichnis. Nicht vor ihnen niederfallen und sie nicht anbeten, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und heute kommen wir zum dritten Gebot und das finden wir in Vers 7. Und vielleicht hat sich der eine oder andere schon diese Woche damit beschäftigt. Ihr redet ja im Hauskreis manchmal darüber, ja. Halleluja. 2. Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, denn der Herr wird denen, die seinen Namen missbrauchen, nicht ungestraft lassen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich zittere und bebe, wenn ich mir vornehme, über so einen Vers eine Predigt zu halten? Weil ich sage, Jesus, ich habe gar keine Ahnung davon, was soll ich denn jetzt erzählen? Halleluja. Erstens, der Name Gottes. Ich habe hier drei Punkte und wie sich das gehört von einem deutschen Prediger. Und der erste ist der Name Gottes. Und dazu öffnen wir mal 2. Mose, Kapitel 34, blättern ein bisschen vor. Denn immer wenn die Bibel einen Begriff bringt, sei es Bund, sei es Segen, sei es Frieden, sei es Freude, sei es Heilung, sei es Heiligung, dann ist in diesem Begriff, in diesem Wort immer eine Füllung drin. Unser Problem ist, dass wir den Begriff lesen und aufgrund unserer Erziehung, unserer Ideologie, unserer Vorprägung, unserer Kultur schließen, was das bedeutet. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns umprägen lassen vom Wort Gottes. Und das ist so, denke ich, eine der Hauptaufgaben, die die Predigt an sich hat und die Gott bewerkstelligt während der Predigt, ist, um uns umzuprägen und das, wo wir Vorstellungen haben von Dingen, das leer zu machen und wieder neu zu füllen. So, und wenn wir vom Namen reden, dann, ja, was haben wir für Namen? Müller, Meier, Schulze, Plaschke, Richter, Hilscher. So, wir haben alle irgendwelche Namen und für uns ist das ein, unseren Vornamen, den kriegen wir von unseren Eltern, unser Nachname, der liegt in unserer Familie. Und das ist halt unser Erkennungsmerkmal. Quasi ein Fakt, an dem man uns identifizieren kann. Jeder von uns hat einen Namen. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass der Name noch so, so, so viel mehr ist, als nur, um uns auseinanderhalten zu können. 2. Mose 34, ich lese ab Vers 5 hier, oder bevor ich lese. Ihr lest jetzt schon, ihr Bösen. Nicht lesen. Wir lesen zusammen. Mose ist auf diesem Berg das zweite Mal gegangen, weil Gott ihn hochgerufen hatte. Und Gott hat gesagt, ich will meinen Namen vor dir ausrufen. Das war in Kapitel 33. Er hat gesagt, ich will die ganze Herrlichkeit meiner selbst an dir vorübergehen lassen. Ich will mich dir zu erkennen geben. Und weil das mit erheblichen Risiken verbunden ist, Gott zu erkennen, nämlich sofortiger Tod, werde ich einen Ort schaffen, eine Felsspalte, in die du dich stellen kannst. Und wenn ich vorüberziehe, darfst du von hinten mich anblicken. Und dieses Event, was quasi Gott da angekündigt hat, in Kapitel 33, davon lesen wir jetzt, Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs unbestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Das ist aber ein langer Name. Spätestens jetzt müssten wir aufhorchen. Ich dachte, der sagt jetzt hier Müller, Meier, Schulze, ich rufe den Namen aus, David Plaschke. Der Name bedeutet viel, viel, viel mehr. Es geht, wenn wir um den Namen reden, nicht um ein bloßes Wort, was in dem Fall das hebräische Wort Jahwe oder Jahwe oder anders interpretiert, müsste man fast sagen, Jehova, je nach Leseform und ja, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Da gibt es hier Jürgen und Thomas, die können euch da Vorträge halten. Es geht hier nicht nur um den Namen an sich, Jahwe, sondern es geht, wie wir weiterlesen, um den Charakter Gottes. Langsam zum Zorn. Was, wie steht es hier geschrieben? Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Mit dem Namen wird der Charakter, das Wesen Gottes ausgerufen. Und darin sehen wir, was für eine Bedeutung der Name hat. Der Name steht nicht nur für die Bezeichnung einer Person, sondern für die Person selbst. In diesen biblischen Zeiten hatten Namen eine enorme Bedeutung. Immer wieder liest du davon, dass Gott Menschen herausruft und das, was er, wir denken, hey, warum macht er denn das? Er ändert ihren Namen. Abram heißt Vater vieler Kinder. Ja, wir wissen, Abram war kinderlos. Und dann kommt Gott und sagt, ich will dir einen neuen Namen geben. Und Abram denkt, Gott sei Dank bin ich jetzt endlich diesen albernen Namen los. Ich bin kinderlos, aber alle nennen mich Vater vieler Kinder. Und er sagte, du heißt jetzt nicht mehr Abram, du heißt jetzt Abraham. Das bedeutet Vater vieler Völker. Gott sagt, ich erlöse dich nicht von deinem Namen, über den sich die Leute eigentlich lustig machen, sondern ich setze noch eins oben drauf. Ich definiere dich neu. Ich rufe etwas Neues aus, wer du bist. Ein anderer, und wir wissen, Abraham ist durch diese Segenslinie bis auf Christus ein Vater vieler Völker geworden. Und wir nennen ihn heute noch, und die Bibel nennt ihn auch, den Glaubensvater. So, ein anderes Beispiel ist Jakob, der Fersenhalter, der Betrüger. Er kam aus seiner Mutter Leib raus und hielt die Ferse seines Bruders fest. Wie das genau geht, oder ob das, ja, das müssen wir mal Enrico fragen, das ist wahrscheinlich eine besondere Form der Geburt. Aber irgendwie scheint es geklappt zu haben, und er hielt die Ferse fest, und sie haben ihn genannt Fersenhalter, was so viel bedeutet wie Betrüger, Trickser. Einer, der sich durchschlängelt. Und genau das war der Jakob. Er hat genau das erfüllt, was sein Name war. Er hat sich hat die ganze Zeit betrogen. Seinen Bruder hat er betrogen, seinen Vater hat er betrogen, seinen Onkel hat er betrogen. Und auf einmal wird er selbst betrogen. Und dann beginnen die Prozesse in ihm, und er verändert sich über die Jahre. Und dann begegnet ihm Gott, bevor er zurückgeht in seines Vaters Haus. Und Gott sagt zu ihm, einen neuen Namen gebe ich dir. Du heißt jetzt nicht mehr Betrüger, Jakob, du heißt jetzt der Fürst Gottes, Israel. Halleluja. Weil Gott schon gesehen hat, mit ihm mache ich was ganz anderes. Der soll nicht in die Geschichte eingehen als der Betrüger, als der Trickser, sondern der soll in die Geschichte eingehen als der Vater, als der Patriarch von 12 Stämmen. Halleluja. So, wenn es um den Namen geht, geht es immer um den Charakter. Das müssen wir verstehen, weil wir denken, meine Güte, was hat denn Gott mit seinem Namen? Ist doch, ob nun, wie ich den jetzt ausspreche und wie ich den verwende, ist doch gar nicht so wichtig. Doch, es ist sehr, sehr wichtig. Denn mit seinem Namen ist immer seine Natur verbunden. Wir könnten es jetzt natürlich machen wie die Juden. Die haben das Problem ganz leicht gelöst. Haben überlegt, okay, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wie können wir uns davor schützen? Wir sprechen den einfach gar nicht mehr aus. Wir sagen den einfach gar nicht mehr. Jahwe sagt man nicht. Jahwe oder Jehova oder wie auch immer, das sagen die Juden nicht. Weil sie wissen, wenn ich den ausspreche, den Namen, könnte es passieren, ich missbrauche ihn, dann wird Gott mich bestrafen. Das heißt, die einfachste Lösung, wir sagen den einfach nicht mehr. Könnten wir jetzt, also das geht, glaube ich, in die Kategorie von Römer Kapitel 10. Was Paulus sagt, sie haben Eifer für Gott, aber ohne Erkenntnis. Es ist eine pragmatisch einfache Lösung, aber ich habe ja irgendwo einen Merksatz aufgeschrieben.
Genau.
Beim Namen Gottes geht es um Gott selbst. Und bei Gott selbst geht es um den Namen Gottes. Wir können die zwei nicht voneinander trennen. Das wäre schön, wenn wir jetzt einfach sagen, wir tun das Wort einfach aus unserem Sprachgebrauch rausnehmen, sagen nicht mehr Jahwe, sondern nur noch Herr. Die Sache ist, wenn ich Herr sage, meine ich ja immer noch Gott. Wenn ich dann den Namen Jahwes, also oder wenn ich den Namen Herr missbrauche oder zu falschem, zu böshaftigem ausspreche, übersetzen andere, dann habe ich das Gebot auch gebrochen. Wir können nicht einfach nur was in unserem Sprachgebrauch ändern, wenn etwas in unserem Herzen geändert werden muss. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber alle 10 Gebote werden immer auf einen Punkt zurückfallen, auf dein Herz. Da geht es gar nicht so sehr darum, was du jetzt nur mit deinem Mund machst oder mit deiner Hand machst, sondern es geht darum, wie ist dein Herz beschaffen. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen Sachen vermischt, aber ist nicht so schlimm. Beim Namen Gottes geht es um Gott selbst. Und bei Gott selbst geht es auch immer um seinen Namen. Es geht nicht darum, das Wort Jahwe oder Jehova in bestimmter Art und Weise zu nutzen oder nicht zu nutzen, sondern es geht um viel mehr. Der Name des Herrn ist ein Schlüsselbegriff, wenn du das Heil, jetzt sage ich so viele theologische Begriffe, ist egal. Der Name des Herrn ist ein Schlüsselbegriff, wenn du die Heilsgeschichte Gottes anschaust. Vor 2 Wochen haben sie im Kindergottesdienst gelernt. Römer 10, Vers 13. Julia, sag's mal ganz laut. Du kennst sie nicht aus. Okay. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Apostelgeschichte 2 steht das auch nochmal. Das ist nämlich ein Zitat aus Joel. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ist das nicht verrückt, dass der Name des Herrn unmittelbar mit unserer Erlösung und Errettung verbunden ist? Und dass wir das auch nicht trennen können. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, David, meinst du jetzt, wenn ich diese und jene bestimmte Formel ausspreche, wenn ich das Wort sage? Nein, eben nicht. Denn der Name ist die Person und die Person ist der Name. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Sprüche 18, Vers 10. Einer meiner Lieblingsbibelverse. Es sind eigentlich viele. Ich habe sehr, sehr viele Lieblingsbibelverse. Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte flieht zu ihm und ist sicher. Halleluja. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte verbirgt sich im Namen des Herrn. Er flieht zu ihm, macht die Tür zu und da kann noch so viele Feinde kommen. Es gibt so herrliche Geschichten im Buch der Richter und eine von diesen Geschichten, da geht es um einen Turm, in dem sich die ganze Stadt eine Zuflucht sucht und dann konnte der Feind nicht reinkommen. Und von oben schmeißt eine Frau einen Mühlstein nach unten, genau auf den Chef der bösen Bande. Und der ist natürlich tödlich verwundet am Sterben und sagt, oh nein, es soll nicht heißen, eine Frau hat mich getötet. Erschlag mich. Und dann erschlagen sie ihn. Der Name des Herrn ist ein Turm, in dem du dich flüchten kannst, wo du sicher bist. Und von wo aus du den Feind attackieren kannst. Und damit meine ich nicht deinen Arbeitskollege, der dich mobbt, sondern da meine ich den Teufel, die Dämonen, Lügen, die zu dir kommen. Du kannst sie attackieren und kannst den Sieg über sie erringen, wenn du im Namen des Herrn stehst. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Auch hier, nicht eine Formel, ein Sprichwort, was ich aufsage, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Kennt ihr so die Beter, die alle 3 Worte in Jesu Namen sagen? In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Du kannst das noch so oft sagen, wenn dein Herz voller Stolz ist und du so weit weg von Gott bist, dann bringt dir die ganze Formelei alles nichts. Es geht darum, wem vertraue ich im Herzen? Und ich sage auch in Jesu Namen, also das ist nichts Schlechtes. Halleluja. Psalm 124, Vers 8. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Halleluja. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir rufen den Namen des Herrn an. Das heißt, wir rufen zu Gott selbst, zu seiner Person. Zu dem, über den wir vorhin gelesen haben. Starker Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, groß an Gnade und Treue. Unsere Hilfe steht in diesem Namen. Ich weiß nicht, wo du Hilfe brauchst. Du hast bestimmt irgendwelche Herausforderungen in deinem Leben. Jeder von uns ist an einem anderen Punkt, hat andere Schwierigkeiten. Sei, lass dir gesagt sein, deine Hilfe steht im Namen des Herrn. Rufe ihn an. Bitte ihn. Vertraue ihm. Und zu guter Letzt noch, also wir könnten das jetzt ziemlich lang noch weiterführen, wenn du in der Konkordanz nachschaust unter dem Namen des Herrn, wirst du eine Vielzahl von Bibelstellen finden. Aber zu guter Letzt, lass uns noch 4. Mose Kapitel 6 lesen. Ganz berühmt, das kennen wir alle. Du sagst jetzt vielleicht, 4. Mose 6, was soll ich denn da kennen? Der priesterliche oder auch aaronitische Segen. Sind wir alle in der Kirche zu aufgestanden. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Vers 23, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Und ich will sie segnen. Halleluja. Gott legt seinen Namen auf uns. Und was das bedeutet ist Segen. Segen. So könnten, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das aufs Herz bekommt, macht doch einfach mal so ein Studium. Gebt mal bei Bibelsurfer, kann jeder kostenlos im Internet einsehen, gebt mal Namen des Herrn ein. Schreibt dir alle Bibelstellen raus und dann fang an, das durchzubeten. Den Namen des Herrn. Bei all dem geht es nicht um eine bestimmte Formel oder Formulierung, sondern um die Person. Egal wie sie genannt wird, ob Jesus, Jahwe, Jehova, Gott, Herr, Retter, Erbarmer, was Heiler, was uns immer uns einfällt, wie wir Gott bezeichnen. Wenn immer wir sagen, ich spreche zu Gott oder über Gott, verwenden wir den Namen des Herrn, dann sprechen wir über ihn, über seinen Charakter, über sein, das, was ihn ausmacht. Seht ihr, dass das schon was anderes ist als ja, Name ist eine Bezeichnung von einer Person, damit wir uns unterscheiden können. Wir sehen, dass Carsten Carsten ist und David David ist und dass Thomas nicht Christian ist, sodass das alles klar geschieden werden kann. Es ist viel, viel, viel mehr. Und ich bin so traurig darüber, wenn Eltern ihren Kindern heutzutage Namen geben und ich mir denke, ach du liebe Zeit. Ja, der Filmstar, der gerade in ist, Sean Connery, habe ich letztens einen Film gesehen, ach komm, wir nennen unseren Sohn Sean. Ich meine, das kann ja jeder machen, nur diese Herrlichkeit, und wir haben das richtig, also wir in unserer Familie haben gebetet und gesagt, Jesus, welchen Namen willst du, dass unsere Kinder den tragen? Es sind ein paar abenteuerliche Kombinationen herausgekommen, aber wir sind uns ganz sicher, damit haben wir eine prophetische, ihren Charakter schon hineingelegt in ihr Leben. Wenn meine Tochter heißt Adele Eden, ein edles Vergnügen. Da habe ich etwas in sie hineingelegt, dass sie nicht in die Unreinheit geht, dass sie nicht hinausgeht und sich den Nächstbesten an den Hals schmeißt, dass sie eben nicht in Unzucht verschwindet, dass sie nicht in Lüge sich ergeht, sondern dass sie das edle Vergnügen sucht. Und ihr wisst, das edelste Vergnügen ist ein reines Gewissen. Halleluja. Das kann kein Teufel, kein Porno, keine Prostituierte, keine Drogen. Nichts kann dir das schenken. Ein reines Gewissen. Es gibt nichts Schöneres, nichts Herrlicheres, nichts, was einen besser schlafen lässt. Und glaub mir, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich konnte nicht schlafen. Und es ist gut, wenn wir nicht schlafen können, wenn uns unser Gewissen wach hält, bis es bereinigt ist. Halleluja. Aber gut, das ist wieder ein Thema für einen anderen Tag. Lass uns mal Johannes Kapitel 12 aufschlagen und dann versuchen wir uns mit dem eigentlichen Thema auseinanderzusetzen. Johannes Kapitel 12. Es gibt in den Evangelien, also habe ich vorhin, kam diese Schriftstelle im Lobpreis zu mir oder im Gebet davor, und ich habe kurz durch meine Kopfkonkordanz geguckt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es drei Stellen gibt in den Evangelien, in der die hörbare Stimme Gottes zu hören ist. Das erste ist an der Taufe. Gott sagt zu seinem Sohn, über seinen Sohn: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Halleluja. Dann auf dem Berg der Verklärung kommt diese Wolke, die Gegenwart Gottes, und sie hörten eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn hört. Und in Johannes Kapitel 12 findet man die dritte Stelle, die nicht weniger herrlich ist. Und wir lesen mal ab Vers 7, oder ich lese ab Vers 28. Könnt ihr mal die Handys auf Flugmodus machen, weil es kann sein, dass das deswegen so stört. Meins ist auf Flugmodus. Okay. Da betet Jesus vor allen Leuten, betet Jesus ganz öffentlich und sagt: Vater, verherrliche deinen Namen. Was für ein Gebet. Was für ein Gebet. Es gibt so verschiedene Gebete aus dem Wort Gottes. Bitte lern sie auswendig. Brenne sie in dein Gehirn ein und bete sie am besten jeden Tag. Und das ist eins davon. Vater, verherrliche deinen Namen. Und weil das ein Gebet aus der Bibel ist, kannst du immer mit einem Lächeln beten, weil du weißt, du musst das ja erhören. Weil das ist ja dein Wille, sonst hättest du es nicht in dein Buch reingeschrieben. So, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. Halleluja. Stellt euch mal vor, da kommt ein Donner aus dem Nichts. Und ihr hört den Donner was sagen. Und der redet mit dem, der da gerade gebetet hat. Halleluja. Was war das Gebet? Vater, verherrliche deinen Namen. Der Name des Herrn. Und Gott sagt zu ihm: Ich habe ihn verherrlicht. Und ich werde ihn auch weiterhin verherrlichen. Und in diesem Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn geht es um das Kreuz, um das Leiden, was Jesus bevorsteht. Und das können wir auch für uns annehmen. Wie wird der Name Gottes geheiligt in unserem Leben? Wie wird er verherrlicht in unserem Leben, wenn wir unser Kreuz tragen? Aber ich widerstehe der Gefahr, vom Thema abzukommen. Halleluja. Wie wir mit dem Namen einer Person umgehen, offenbart, wie unser Herz dieser Person gegenüber ist. Welche Haltung du gegenüber einer Person hast, erkennt man daran, wie du über die Person redest. Wenn sie nicht da ist, versteht sich von selbst. Wie ich gegenüber meinem Chef auf Arbeit eingestellt bin, sieht man nicht, wenn ich mit meinem Chef rede. Ja, wir haben so einen Chef, der kommt alle 5-6 Wochen, kommt er mal vorbei in die Filiale, und dann müssen wir den Smalltalk anhören. Wir denken: Meine Güte, geh doch endlich wieder, erzählt uns irgendwas aus den 70ern, was er da gemacht hat. Und ich denke mir: Oh Mann, aber das sage ich ihm natürlich nicht ins Angesicht, weil es ist ja mein Chef, bin ja nicht blöd. Aber wenn er dann weg ist, dann fangen wir an zu reden. Dann wird offenbar, was eigentlich in uns drin ist, dass wir nämlich eigentlich ziemlich genervt waren und eigentlich gedacht haben: Meine Güte, gehst du bitte endlich mal, damit wir weitermachen können mit dem, was wir hier so gerne tun. meistens arbeiten. Oder, naja, ihr wisst Bescheid. So, wie ich über eine Person denke, wie ich ihr gegenüber stehe, also in was für einer Verfassung mein Herz gegenüber der Person ist, sehe ich daran, wie ich über die Person rede. Wie ich ihren Namen gebrauche. Und da kommen wir an den Hauptpunkt dieses Gebotes. Wisst ihr noch, in welchem Gebot wir sind? Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Nicht zu Falschem, nicht zu Nichtigem, nicht zu Stolzen aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Der Name des Herrn soll gebraucht werden. In diesem, dieses Wort, was da steht, in diesem Vers 7, wenn es heißt, den Namen des Herrn nicht missbrauchen, das ist die Schlachter, die macht daraus ein Wort. In der Elberfelder stehen da zwei Worte. Zu nichtigem Aussprechen oder zu falschem Aussprechen. Und dieses Wort Aussprechen bedeutet nichts anderes als hochheben, tragen. Der Name des Herrn ist dafür da, dass wir ihn hochnehmen, dass wir ihn tragen. So, er möchte ja Beziehung. Keiner von uns wird eine Partnerschaft haben oder eine Ehe führen und der Partner darf meinen Namen nicht aussprechen. Es könnte ja sein, meine Frau redet respektlos über mich, deswegen soll sie den lieber gleich gar nicht aussprechen. Das ist natürlich völliger Unsinn. So, wir sollen in Beziehung mit Gott sein. Eine Liebesbeziehung zu ihm haben. Und natürlich sprechen wir seinen Namen aus. Natürlich sprechen wir über seine Person. Natürlich reden wir mit ihm und über ihn. Jetzt gerade eben mache ich ja das. Die Haltung, wenn ich den Namen des Herrn ausspreche, sollte eine Haltung der Anbetung, der Ehrerbietung, der Furcht und der Liebe sein. Und jetzt habe ich noch einen Merksatz. Rot einrahmen, unterstreichen, doppelt. Heilige Dinge erfordern heiligen Umgang. Heilige Dinge erfordern heiligen Umgang. Muss man erstmal sacken lassen. Also ich musste es erstmal sacken lassen in der Vorbereitung. Ich dachte mir, ja, Jesus. Und dann habe ich gesehen, dass ich Buße tun muss. Wie ist denn meine Haltung, wenn ich den Namen des Herrn verwende, wenn ich mit dem Wort Gottes umgehe? Wozu benutze ich es? Heilige Dinge erfordern heiligen Umgang. Wir können nicht einfach so daherkommen und tun und lassen, was wir wollen. Sondern es gibt Regeln im Hause des Herrn. Keiner von uns würde, ja gut, ich habe dieses Beispiel schon oft gebracht, aber jetzt ist er abgetreten, Angela Merkel, oder hat ihr Abtreten angekündigt. Keiner von uns würde für Angela Merkel treten und sie wie so einen letzten Lulatsch behandeln, weil die hat eine Position. Sie ist die Bundeskanzlerin von Deutschland. Sie hat unserem Land so viele Jahre gedient. Sie hat eine Person, einen Platz der Ehre verdient. Und dann kann ich nicht daherkommen, mich lustig über sie machen oder irgendwie abfällig über sie reden und schon gar nicht in ihrer Gegenwart. Wie viel mehr, wenn es um den Namen des Herrn geht? Wie viel mehr? Halleluja. Heilige Dinge fordern heiligen Umgang. So, wir haben Umgang mit dem Namen des Herrn. Wenn es geht um Wahrheit, um Liebe, um Recht, um Moral, um Gerechtigkeit, Gebet, um Gottesdienst. Wir gebrauchen den Namen in einem heiligen Herzen. Denn heiliger Umgang heißt ja nicht, dass ich irgendwie ehrwürdig, kniefällig, ständig unterwegs bin, ja, sondern heiliger Umgang bedeutet, ein heiliges Herz zu haben. Ich kann alle Formen des Anstandes und der äußeren Verehrung bewahren und halten und trotzdem eine tiefe Verachtung in meinem Herzen für eine Person haben. Das wissen wir alle. Und dir fallen bestimmt auch gleich Personen ein, bei denen das so ist. Also du bist der Böse, nicht die anderen, du. Die du verachtest, aber die du es nie sagen würdest. So möchte Gott an unser Herz und den Missbrauch seines Namens, und das ist Punkt 2, aus unserer Mitte und aus unserem Leben rausholen. Zweiter Punkt, der Missbrauch des Namens Gottes. Lass uns mal das dritte Buch Mose aufschlagen. Kapitel 24. Wir lesen Vers 10 bis 16 und Vers 23. Und der Sohn einer israelitischen Frau, zwar aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen Frau und ein Israelit stritten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn der israelitischen Frau den Namen des Herrn und fluchte ihm. Daraufhin brachte man ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Schelomit und war die Tochter Dibris vom Stamm Dan. Und sie behielt ihn im Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben würde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und rede zu den Kindern Israels und sprich: Wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen, sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen des Herrn lästert, soll er sterben. Vers 23. Mose aber redete zu den Kindern Israels, und die führten den Flucher vor das Lager hinaus und steinigten ihn. Und die Kinder Israels handelten so, wie der Herr es geboten hatte. Es ist ein großes Unrecht, wenn wir die Bibel reduzieren auf das Neue Testament. Wenn wir da diese Taschenausgaben haben und so tun, als ob wir eine Bibel hätten, aber wir haben gar keine Bibel, weil da ist ja nur das Neue Testament drin und vielleicht die Psalmen. Das ist nicht die Bibel, das ist die halbe Bibel. So, wir brauchen das Alte Testament in all seiner in all seinen drastischen Ausführungen, mit all seinen Erzählungen über die Heiligkeit, den Zorn Gottes, über das Gericht des Herrn. Wie sonst sollen wir verstehen, was die Gnade und was der neue Bund bedeutet? Hier ist dieser Mann, der ein Mischling ist, könnte man sagen. Ein ägyptischer Mann, eine israelitische Frau. Und ja, eindeutig wird uns hier mitgeteilt, dass der Einfluss des Vaters kein guter Einfluss war. Und dass im Streit, im Affekt, dieser Mann den Namen des Herrn gelästert und geflucht hat. Mit dem Namen Gottes. Und die Mutter wird geehrt. Warum weiß ich, dass sie geehrt wird? Sie wird mit Namen und Abstammung benannt. Gott schreibt sie in das Buch, was nicht vergeht, auch wenn Himmel und Erde vergehen, schreibt ihren Namen ein. Halleluja. Stellt euch mal vor, die ist im Himmel und die liest die Bibel und sagt, gleich kommt die Stelle. Guck hier. Da steht mein Name. Und sie hat eine Haltung, die leider den christlichen Eltern heutzutage verloren gegangen ist. Dass Also wir übertragen das natürlich. Niemand wird hier gesteinigt oder irgendwie umgebracht oder gehangen oder sowas. Also ganz cool bleiben. Sie beweist eine Haltung, dass die Ehre Gottes wichtiger ist als das Wohlfühlen des Kindes. Oh, das haben die christlichen Eltern verlernt. Und die weltlichen sowieso schon lange. Dass es bei der Erziehung meiner Kinder nicht darum geht, dass sie irgendwann einen guten Beruf haben und irgendwie erfolgreich sind im Leben, nein, sondern dass es darum geht, dass sie dem Herrn Ehre machen und dass sie ein Leben führen zur Ehre Gottes. Und diese Frau hat es verstanden. Und diese Frau hatte diese Haltung, dass die Ehre Gottes über dem Wohlbefinden und sogar über dem Leben meines Kindes steht. Halleluja. Und die ganze Gemeinde führt ihn hinaus und handelt nach dem Wort des Herrn und steinigt ihn und bringt ihn um. Und Gott sagt es hier so, Vers 15, und er redet zu den Kindern Israels und spricht, wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt, dieses Wort unbedingt, ja, das steht da nicht zufällig, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen. Sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer. Wenn er den Namen des Herrn lästert, soll er sterben. Ich übertrage das mal für uns, so dass niemand Angst hat, dass er gesteinigt wird. Lösche und töte alles in deinem Herzen, was den Namen des Herrn missachtet. Stelle dich dem so radikal, als ob es um dein ganzes Leben gehen würde, als ob es um dein Seelenheil, und es geht am Ende wirklich um dein Seelenheil, stelle dich dem entgegen, gegen die Lästerung des Herrn, und töte alles, was mit dem zu tun hat. Das ist genau das, was Margret hier vorhin gesagt hat. Diese mit einer Vehemenz und einer Brutalität gegen die Sünde vorgehen. Das ist das, wozu uns diese Geschichte aufruft. Jesus sagt, hack lieber deine Hand ab. Stech lieber dein Auge aus. Es ist besser, in das ewige Leben einzugehen, ohne Arm und Auge, als in die ewige Verdammnis einzugehen mit allen deinen Körperteilen, völlig gesund. Und auch da ist natürlich kein Aufruf an uns, also zumindest die Schrift, es gibt ja verschiedene Grundlagen der Schriftauslegung, zweier, dreier Zeugen Mund, und Jesus verwendet das als Verdeutlichung. Er sagt, es ist mit was für einer Vehemenz wir gegen die Sünde vorgehen sollten. Und genau dazu ruft uns auch diese Schriftstelle auf. Paulus sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht und Unreinheit und Götzendienst und Lästerung. Über derer Willen Dinge, die der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams kommt. Es ist ein, ich habe mir noch was anderes aufgeschrieben. Wie spät haben wir es eigentlich? Eieiei. Es ist ein großes Unheil und Unrecht, dass wir in unseren charismatischen, frommen Kreisen Heiliges nicht mehr als Heiliges erkennen, sondern als etwas Profanes, etwas, anderes Wort, etwas Normales, etwas Selbstverständliches, Normales behandeln. Dabei ist die Aufgabe der Priester, den Unterschied zu lehren zwischen dem, was heilig und dem, was profan ist. Joel Kapitel 3. Und wir haben das verpasst, sowohl innerhalb, in unserer Gemeinschaft, als auch in der Außenstrahlung der Welt zu vermitteln, was heilig ist und was nicht angetastet werden darf. Und es ist Zeit, dass wir dieses Gespür für Heiligkeit, dieses Gespür für die Dinge, die wir nicht antasten, für das Gespür, für die Eifersucht Gottes, dass es zurückkommt in unsere Gemeinden. Dass wir kein Kindergarten sind, wo jeder machen, tun und lassen und sprechen und machen kann, was er will. Erst letztens habe ich von einem Freund gelesen, der seit Jahren einen Bibellehrdienst hat in Deutschland und in Europa, Osteuropa, seit 20 Jahren in einem Leiterforum Mitglied ist von einer Denomination hier in Deutschland. Und er hat einen Artikel geschrieben darüber, dass wir zum Wort Gottes stehen, dass wir die Wahrheit nicht verwässern, dass wir nicht zurücktreten und sagen, komm, du kannst auch reinkommen, egal was du glaubst, egal was du denkst, wir sind alle eins und Hauptsache du betest auch, du sprichst auch den Namen Jesus auf. Und er wurde ausgeschlossen aus diesem Forum. Er war 20 Jahre Mitglied und hat da gedient und ist ausgeschlossen worden. Mit der Begründung, das ist nicht konstruktiv. Und ich habe den Artikel gelesen, weswegen er ausgeschlossen wurde, und dachte mir, meine Güte, was ist passiert? So, dieses Gespür für die heiligen Dinge, für die Wahrheit Gottes, für den Umgang mit dem Wort Gottes, all das muss zurückgeholt werden. Und das betont der Heilige Geist, er möchte, dass das zurückgeholt wird. Und dazu gehört auch der Umgang mit dem Namen Gottes. Und so etwas lernen wir, wenn wir solche Geschichten lesen. Was ist Missbrauch mit dem Namen Gottes? Hier kommen einige Beispiele jetzt. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Liste natürlich nicht vollständig ist, dass es unzählige Wege gibt, wie wir den Namen Gottes missbrauchen und zu Falschem aussprechen können. Ganz im Allgemeinen ist es so, das ist für keinen von euch ein Geheimnis, dass wir in einer Gesellschaft voller Gotteslästerung leben. Und dass dieses heilige Gespür für den Namen des Herrn seit Jahrzehnten bereits verloren gegangen ist. Und es wird immer und immer schlimmer. Es wird immer perverser, immer kranker, es wird immer gotteslästerlicher. Und man macht sich immer mehr lustig, dass die Gemeinde, die an dem Wort Gottes festhält, wird immer mehr zum Gespött und zum Hohn gemacht. Und was vor 50 Jahren noch undenkbar war, ist heute ganz normal. Der Name des Herrn wird missbraucht, wenn wir streiten. Ich glaube, dass es nicht Zufall ist, dass dieser israelitische Mann mit diesem Mischlingsmann gestreitet hat. Und dass im Streit dieses Fluchen des Namens Gottes gefallen ist. Im Streit, wenn wir erhitzte Gemüter haben. Ja, ich meine, ich rede nicht davon, eine konstruktive Debatte oder Diskussion zu führen. Daran habe ich großes Vergnügen. Gerne. Wenn du da Bedürfnisse hast, herzlich willkommen. Aber wenn wir streiten, und Streit ist immer dann, wenn es auf einmal um uns geht, wenn es um meine Meinung geht und ich jetzt also richtig dastehen will und ich den anderen unter allen Umständen vernichten schlagen muss, wenn es auch nur mit meinen Worten sind, wenn die Gemüter hitzig werden, dann sind wir ganz nah dran und dann fallen die Hemmungen und der Feind verführt, nicht nur der Feind, das sind auch natürlich wir, und dann sind wir schnell dran, den Namen des Herrn zu lästern und zu gebrauchen da, wo wir ihn nicht gebrauchen sollten, nämlich im Dienst für das Selbst. Gott wird dein Selbst, dein böses Fleisch, deinen Eigenwille und deine selbstsüchtigen Wünsche niemals unterstützen. Und er reagiert äußerst gekränkt, wenn man das tut. Paulus sagt, dass sie verwenden das Evangelium als Mittel zum Gewinn. Ich will mich bereichern. Und das ist etwas, was Gott ein Greuel ist. Wenn wir den Namen des Herrn für uns und für unsere Zwecke verwenden. Also, wir haben alle unterschiedliche Baustellen. Weil das keiner von uns hat jetzt alle diese Punkte oder macht das regelmäßig, sondern vielleicht ist ein Punkt für dich, wo du sagst, ja, da bin ich wirklich schuldig geworden. Das war Punkt A. Jetzt kommt Punkt 2b. Der Name des Herrn wird missbraucht im Witz und im Scherz. Das Thema beschäftigt mich schon lange. Ihr wisst ja, ich mache ab und zu gerne mal einen Witz und habe einen ausgeprägten Sinn für Humor. Und ich hatte lange Zeit damit zu hadern und ich wusste nicht, soll ich das von Gott annehmen, soll ich das verleugnen, soll ich das gebrauchen, soll ich da schweigen? Und der Herr hat mich über die Jahre mehr und mehr gelehrt, auch mit vielen Schriftstellen, auch mit vielen Sachen aus der Kirchengeschichte. Und es gibt Dinge, die tragen einen würdigen Ernst. Und eines dieser Dinge ist der Name des Herrn. Und über den Namen des Herrn werden keine Witze gemacht. Du kannst meinetwegen sagen, ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Priester gehen in eine Bar oder so, das ist kein Problem, aber wenn der Name des Herrn, wenn wir über Gott selbst reden, und ich glaube mir, es fällt mir schwer, weil auch ich brauche viel Heiligung noch in meiner Zunge. Der Name des Herrn ist kein Witzobjekt, kein Spaßobjekt, kein Scherzartikel, mit dem wir uns belustigen können. Erinnert euch doch an Lot. Die Engel kommen zu Lot und sagen ihm, diese Stadt wird untergehen und du musst jetzt mit uns mitkommen. Lot sagt, alles klar, habe ich verstanden. Ich gehe zu meiner Familie, zu meinen Schwiegersöhnen. Und er sagt, die Stadt wird jetzt untergehen. Sie wird jetzt vernichtet werden. Der Herr wird sie vernichten und im Feuer ihr ein Ende machen. Und was steht da geschrieben? Ihr erinnert euch, sind ja nur die zwei Töchter mitgekommen, nicht die Schwiegersöhne. Er war in ihren Augen wie einer, der scherzt. Hier ist jemand, der, für den es nichts Besonderes ist, den Namen des Herrn als Scherz zu benutzen. Sie haben den Ernst der Lage nicht erkannt, weil Lot einen gewissen Ruf hatte, als jemand, der witzig ist und der auch über solche ernsten Dinge wie das Gericht Gottes Scherze und Witze macht. Und das ist etwas, was der Herr aus uns rausholen will. C. Was ist Missbrauch des Namens Gottes? Also das A war im Streit, B war im Witz und im Scherz, C war im Profanen. Und da möchte ich mal mit euch Epheser 5 aufschlagen. Ich hoffe, ihr haltet noch durch. Bleibt dran. Epheser 5, Vers 4. Oder ich lese mal ab Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Wenn wir das, also das war eine der Schriftstellen, über die ich lange nachgedacht habe, und es hilft da wirklich, den Grundtext anzuschauen. Es ist nicht Sünde, wenn wir einen Witz erzählen oder wenn wir lustig sind. Ja, du kannst einige Bibelstellen finden, wo ich herzlich gelacht habe über Paulus, über Elia, über verschiedene Propheten und die Ironie und Humor benutzt haben, um den Feind lächerlich zu machen, beziehungsweise um eine Wahrheit zu verdeutlichen. Und dieses Wort, was hier steht für Witzelei, das bezieht sich ganz klar auf Reden über Unzucht. Das ist jetzt nicht mein Hauptpunkt, aber dass ihr das mal gehört habt. Es ist quasi also diese schändliche Witzelei, wo ich Dinge ins Lächerliche ziehe, die Gott, wie Gott, also zu, ja, okay, wo ich über Unzucht, über Sex Witze mache. Das ist etwas, was der Herr nicht möchte, aber darum geht's heute nicht. Die Bibel sagt, das Ehebett ist heilig. Das Ehebett ist heilig. Okay. Und das andere Wort, was hier steht, albernes Geschwätz, das ist genau dieses Profane. Gedankenlos daherreden, plappern, labern. Ohne Besonnenheit einfach drauf loszureden. bla 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 bla. Das ist in unserer Gesellschaft total, ja, und das sieht man ja auf Facebook, was manche Leute da reinschreiben. Wir landen denen immer gleich auf geblockt, aber einfach so Sachen, so wie das Essen fotografieren, so, wen interessiert das? Also dieses ganze Gedankenlos, und dahinter steckt eine Haltung, ein Rumgelaber, Rumgeplapper. Und da gehört der Name des Herrn nicht rein. Allgemein ist es ein Problem, wenn wir viele Worte machen. Denn wo viele Worte sind, sagt die Bibel, bleibt Sünde nicht aus. So, lieber weniger Worte, lieber überlegen, bevor man redet. Ich predige das alles übrigens zu mir, ja. Denk nicht, ich bin hier irgendwie der schon abgeschlossen. So, in diesem gedankenlosen Daherreden, da gehört der Name des Herrn nicht rein. D, im Fluch, sehr bekannt und sehr, das ist jetzt Punkt D, im Fluch, wenn in unserer Gesellschaft, wo der Name Jesus besonders als Fluchwort gilt, das ist etwas, was der Feind gemacht hat. Es ist so tief verankert in unserem Sprachgebrauch, wenn was Schlimmes passiert und wir sagen, oh je. Wenn du jetzt nicht wusstest, dass damit oh Jesus gemeint ist, dann alles gut. Es ist nicht als Sünde dir anzurechnen, weil du es einfach nicht wusstest. Aber wenn in meiner Familie habe ich Leute, die fluchen und sagen, Jesus Maria oder sowas, ja. Jesus, Maria und Josef ist dann die ausgeprägte weitere Form, wo der Name Gottes als Fluchwort verwendet wird. Und das ist eine schlimme Sünde. Und das muss rausgenommen werden aus unseren Herzen. Punkt E ist, wenn wir den Namen Gottes aussprechen im Schwur, im Versprechen. Ich schwöre dir bei Gott. Kennen wir aus Hollywood-Filmen, ja. Das ist ein Missbrauch des Namens Gottes. Und Jesus macht das ganz klar. Schwört nicht. Weder beim Altar noch bei Gott. Ihr habt, schwört überhaupt nicht. Euer Ja soll ein Ja und euer Nein soll ein Nein sein. Und wenn deine Mitmenschen ein Ja von dir nicht reicht oder ein Nein von dir nicht reicht, dann mach dir mal Gedanken, warum. Drittens. Oder schreibt euch das noch auf, Jakobus 3, Vers 10 bis 12. Und dann kommen wir zu Punkt 3. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen. Dann kommen wir zur letzten Schriftstelle, 1. Korinther 6, Vers 10. 1. Korinther 6, Vers 10. Ich lese mal ab Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Lästerung des Namens Gottes ist ein Ausschlusskriterium im Reich Gottes. Und so wollen doch besonders wir, die wir als Kinder Gottes, die wir als Geliebte und Angenommene vor ihm stehen, jede Lästerung seines Namens aus unserem Herzen, aus unserem Sprachgebrauch, aus unseren Familien, aus unserem Leben entfernen. Thomas, kannst du nach vorn kommen? Wir wollen das noch gemeinsam im Gebet abschließen. Der größere Josua führt uns in das verheißene Land seiner Geburt. Und eine der Hauptdinge, wie er uns in dieses Land führt, ist Überführung. Überführung ist eines der schönsten und herrlichsten Dinge, die es gibt. wenn wir auf einmal von Gott gezeigt bekommen, so machst du mir keine Ehre. Das und das ist eine Sünde. Halleluja. Was gibt's Schöneres? Oft denken wir, oh nein, jetzt bin ich überführt und wie kann das nur sein und wie konnte ich nur? Und wir empfinden das als Strafe, aber in Wirklichkeit ist es das, die Handreichung Gottes, dich hineinzuführen in Liebe, in Wahrheit, in die Gerechtigkeit seiner selbst. So Herr, bitten wir dich, dass du uns hineinführst in diesen Schutzbereich, in das Paradies deiner Gebote. Und dass du etwas in unseren Herzen bewirkst bezüglich deines Namens. Wir bitten dich, dass du uns das zurückbringst, dieses Gespür für das Heilige, für das Gesalbte, für das Unantastbare. Und wir bitten dich, dass durch unser Leben dein Name geheiligt werden soll. Nicht beschmutzt, nicht durch den Dreck gezogen, nicht als etwas Normales, Profanes behandelt, sondern etwas Heiliges. Oh Jesus, wir wollen in dein Gebet mit einstimmen. Verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen. Genauso wie du es Jesus zugesagt hast, dass du deinen Namen verherrlichen wirst, so sagst du es auch heute uns zu, aus deinem Wort heraus. Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn verherrlichen. Und dann kannst du weiterreden und kannst sagen, Jesus, in meinem Leben, durch mein Reden, in meiner Familie, auf meiner Arbeitsstelle, verherrliche deinen Namen. Wir werden jetzt ein Lied singen und ich möchte dich ermutigen, wenn du überführt wurdest von Gott und du merkst, du hast den Namen des Herrn missbraucht, sei es in was für einer Weise auch immer, vielleicht was ganz anderes, was heute gar nicht angesprochen wurde, dass du dich hinkniest, egal wo dein Platz oder hier, und dass du Buße tust und den Herrn um Vergebung bittest und dass du ihn bittest, das in dir zu schaffen, dass du diesen Namen heiligst. Aber es braucht eine Umkehr, es braucht ein Abwenden, es braucht ein Losgehen in die Buße, in die Umkehr hinein.